Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Das Jahr 2025 hat gerade erst begonnen und schon wird es düster. Zumindest, wenn man dem französischen Astrologen Nostradamus glaubt. Der verfasste um 1550 herum hunderte von Weissagungen und für 2025 prophezeite er, das Wasser wird steigen, das Land wird weichen. Sah Nostradamus da den Klimawandel voraus? Orakel und Prophezeiungen. Darum geht es heute bei Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Ich bin Andreas Albes und begrüße als Expertin zu dem Thema meine Kollegin Anne Baum.
Moin Andreas.
Anne, ich habe mal geschaut, was dein Horoskop für heute voraussagt.
Ui, ich ahne Schlimmstes.
Also da steht, es ist ein idealer Tag, um sich auf Ihre Beziehungen zu konzentrieren. Nehmen Sie sich Zeit für Gespräche mit Menschen, die Ihnen wichtig sind und hören Sie aktiv zu.
Wunderbar, das passt ja zum Podcast. Ich habe übrigens vor der Aufnahme noch einen Tee geholt und da stand auf dem Teebeutelspruch auch sowas Ähnliches drauf oder was ähnlich esoterisch Klingendes drauf und zwar gehe nur Wege mit dem Herz. Wunderschön.
Jetzt sag Anne, glaubst du an Horoskope? Glaubst du an solche Prophezeiungen?
Nein, ich glaube nicht dran. Ich finde es aber super witzig, die zu lesen. Wobei ich mich allerdings immer mal wieder ertappe, ist, dass ich im Alltag Dinge sehe und sie als irgendeine Art Omen deute. Ja, zum Beispiel schwarze Katzen.
Kreuzt eine schwarze Katze von links nach rechts, gelingt's. Geht sie von rechts nach links, bringt sie Pech.
Genau dieses Katzenomen, das meinte ich. Es kommt übrigens aus der Bibel, denn beim jüngsten Gericht wurden die Schlechten links aufgestellt und die Guten, die wurden rechts positioniert. Später wurden daraus dann die Katzen, die ja als vermeintliche Tiere von Hexen galten und von den Kirchenanhängern nicht allzu gut angesehen wurden und gehasst wurden, ja, und teils sogar verbrannt wurden, leider.
Jetzt hat man ja bis ins 18. Jahrhundert tatsächlich an Prophezeiungen geglaubt. Das heißt, Hexen, Wahrsager, die wurden sehr ernst genommen und natürlich auch gefürchtet. Sogar in der Wissenschaft galt Wahrsagerei ja lange als ganz ernsthaftes Thema. Aber wer nicht vorhersagte, was den Institutionen passte, landete schnell als Ketzer auf dem Scheiterhaufen. So war es doch, oder?
Ja, das ist die dunkle, die düstere Seite oder die düstere Geschichte der Wahrsagerei. Und vor allen Dingen, wenn sich die Kirche in ihrer Deutungshoheit gefährdet sah, dann wurde es gefährlich für die Wahrsager. Aber es gab übrigens auch professionelle Astrologen, die an Königshofen gearbeitet haben und versuchten, mit ihren Sterndeutungen in die Zukunft zu blicken. Es gibt solche Sterndeuter und Horoskope, wie wir gerade gehört haben, ja heute immer noch. Und Phänomene wie Déjà-vus oder verschwommene Träume können den Erfolg solcher Wahrsager dabei natürlich unterstützen.
Hat man denn eine ungefähre Vorstellung davon, wann die Menschheit erstmal auf die Idee kam, dass man die Zukunft vorhersagen kann? Ich meine, ich denke, die Idee stammt aus Zeiten, in denen es noch keine schriftlichen Quellen gab. Und dann zieht sich die Vorstellung ja durch alle Kulturen und über alle Kontinente.
Ja, so ist es. Ich würde sagen, Wahrsagen oder Zukunftsvorhersagen zu machen gehört ein bisschen zu der Menschheit dazu. Und besonders interessant ist es, dass es immer wieder einzelne Personen gab, die da hervorstachen. Also da haben wir zum Beispiel die germanische Seherin Veleda. Die soll den Sieg der Germanen gegen die Römer vorhergesagt haben. Und sie behielt Recht. Und du kennst ihn bestimmt, den altgriechischen Dichter Homer.
Selbstverständlich.
Ja, der erzählte von der Kassandra. Die erhielt von Gott Apollon die Gabe der Vorhersage. Und als er auch etwas von ihr haben wollte, nämlich Liebe, und sie dann seine Annoncen zurückwies, da verfluchte er sie. Niemand sollte mehr Kassandras Prophezeiungen glauben. Ja, für eine Wahrsagerin ein ziemlich bitteres Los.
Ja, und deshalb wurde ja Troja, Kassandras Heimatstadt, vernichtet. Sie hatte den Untergang vorhergesagt, aber es war verboten, ihr zu glauben. Und daher der sprichwörtliche Kassandra-Ruf, die ungehörte Warnung. Aber wenn wir schon im alten Griechenland sind, darf das Orakel von Delphi natürlich nicht fehlen. Was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, das Orakel von Delphi ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Orakel der Antike. Und Delphi galt in der Antike als Nabel der Welt und war als Heiligtum ebenfalls dem griechischen Gott Apollon geweiht. Pilger, Könige, Philosophen, jedermann kam zu diesem Tempel und ließ sich dort beraten. Und Phytia, die Priesterin des Tempels, weissagte ihnen dann die Zukunft.
Jetzt habe ich gelesen, dass Phytia, die Priesterin, die Dämpfe eingeatmet hat und dann wie im Rausch ihre Prophezeiungen gemacht haben soll.
Ja, das wurde tatsächlich bestätigt. Denn Geologen fanden heraus, dass bei Delphi Risse in der Erdkruste gab. Mhm. Und aus dieser Erdkruste traten Stoffe wie Methan und Äthylen aus. Letzteres wurde sogar als Narkosemittel eingesetzt, war also ein starkes Betäubungsmittel. Und diese Phytia, die Wahrsagerin, saß dann auf einem kleinen Stuhl direkt über diesem Erdkrustenriss und atmete diese ganzen Dämpfe ein und geriet so in eine Art Trance.
Also der Überlieferung nach verkündeten ihre Worte ja den Willen der Götter. Heute würde man wohl eher sagen, sie war stoned. Aber gesund waren diese Dämpfe doch ganz bestimmt nicht.
Nee, ganz sicherlich waren die nicht gesund. Deshalb gab es übrigens auch mehrere solche Priesterinnen. Und manche einer dieser Priesterinnen soll an diesen Dämpfen gar erstickt sein.
Klingt ja grausam.
Ja, das ist ein wirklich sehr hoher Preis. Der Delphi-Tempel hatte immerhin mehrere junge Priesterin, ich sage jetzt mal als Nachschub, gleichzeitig in Ausbildung. Und ja, die Show musste immerhin weitergehen.
Ja, the show must go on. Das Orakel von Delphi war ja dafür berühmt, dass seine Sprüche A, ziemlich zweideutig waren und B, dass das Orakel praktisch immer richtig lag. Was haben die berauschten Priesterinnen denn so vorhergesagt?
Ein berühmtes Beispiel ist die Vorhersage, die der lydische König Greusos bekam. Greusos, der herrschte über Anatolien und war gierig nach mehr Reich. Er wollte einen Krieg gegen das benachbarte Perserreich führen und sich gerne deren Länder einverleiben. Und deshalb ging er zum Orakel nach Delphi und fragte, ob denn der geplante Feldzug erfolgreich sein würde.
Lass mich raten, die Antwort war so zweideutig, dass sowohl Sieg als auch Niederlage gepasst hätten.
Ja, Andreas, du wärst ein wunderbarer Orakler geworden.
Das Orakel von PM.
Genau, das Orakel von PM. Genau, und dieses Orakel, das nicht von PM, sondern das von den König Greusos, das sagt Folgendes: Ein großes Reich wird fallen, wenn du gegen die Perser ziehst. Also machte Greusos sich auf und zog in den Feldzug. Natürlich war er davon überzeugt, dass das Perserreich fallen wird. Denn er hatte diese Vorhersage so interpretiert, dass er derjenige ist, der am Ende gewinnt. Und in der Tat war es so, dass ein großes Reich fiel. Allerdings war es nicht das Reich der Perser, sondern sein eigenes.
Ganz schön clever, die Pythia. Ein Reich muss fallen, so oder so. Aber jetzt hat Pythia ja nicht immer nur alles irgendwie im Rausch dahin fabuliert. Die Priesterin, die waren ja auch wirklich bestens informiert.
Ja, die Priesterin, die verfügte über die besten Beziehungen in ganz Griechenland. Die hatte ein gewaltiges Netz aus Informanten, die ihr bewusst oder manchmal vielleicht auch unbewusst Nachrichten aus der ganzen Welt zugetragen haben. Und mit diesem Wissen wurden dann die Orakelsprüche oft auch glaubwürdig. Und es war nicht alles zweideutig davon. Manchmal wusste sie oder hatte sie einfach genug Wissen, um auch die Zukunft richtig vorhersagen zu können.
Wissen ist eben doch unglaubliche Macht und kein Wissen ist mächtiger als das über die Zukunft. Ich meine, ich denke nur an die Kirche. Der christliche Glaube basiert auf zahlreichen Prophezeiungen, die in Jesu Christi erfüllt wurden. Ne? Seine Geburt, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung.
Stimmt, wenn man das so betrachtet, sind das natürlich alles auch Prophezeiungen. Und die Kirche hatte dadurch ja eine enorme politische Macht. Aber Andreas, es gab auch einzelne Wahrsager, die über einen enormen politischen Einfluss verfügten. Ein gutes Beispiel dafür ist der von dir schon erwähnte französische Apotheker Nostradamus. Der lebte im 16. Jahrhundert in Paris und schrieb für jedes Jahr bis zum angeblichen Weltuntergang Prophezeiungen in kleine Broschüren.
Du meinst diese Almanachen. Ja, aber auch Nostradamus war ja klug genug, sich auf das genaue Datum des Weltuntergangs niemals festzulegen. Und trotzdem hat er ja für jedes Jahr sehr präzise Prognosen gemacht. Hast du mal nachgelesen, was er für das vergangene Jahr vorhergesagt hat?
Na klar, habe ich das. Also für 2024 hat Nostradamus Folgendes prophezeit. Es wird globale Unruhen, königlichen Aufruhr und humanitäre Katastrophen geben.
Naja, das klingt erstaunlich richtig, wenn man nur an die Kriege in der Ukraine oder im Nahen Osten denkt. Und der königliche Aufruhr und die humanitäre Katastrophe könnte auch für Syrien passen. Andererseits passen die Vorhersagen ja auch zu jedem anderen Jahr, denn irgendwo herrscht ja leider immer Krieg.
Ja, das ist leider so, aber trotzdem hat der Nostradamus mehr Anhänger als viele andere Propheten. Der Nimbus um ihn ist schon besonders. Wer ihn glauben will, findet immer einen Grund, denn er nennt ja praktisch keine konkreten Namen oder Daten. Er nutzt eine sehr schwammige Sprache und weissagt stets Ereignisse, die es in der Vergangenheit bereits gegeben hat. Historiker sehen in Nostradamus deshalb einfach nur jemanden, der glaubte, dass sich die Geschichte immer wieder wiederholt, und er hat ja auch recht. Die wiederholt sich sehr oft, Geschichte.
Genau, so falsch ist das ja nicht. Ist zwar ein bisschen billig, das ganze System, aber Nostradamus war ja mit seinen Vorhersagen schon zu Lebzeiten sehr berühmt, und soweit ich gelesen habe, schätzten vor allen Dingen Bauern seinen Rat, weil er das Wetter so präzise vorhersagte. Das ist ja auch keine schlechte Gabe.
Nee, das ist keine schlechte Gabe. Und was er natürlich auch brauchte, war auch ein kleines Fünkchen Glück. Und das hatte der Nostradamus. Der war sogar so erfolgreich, dass er an den Hof der französischen Könige berufen wurde.
Wenn ich das jetzt aber alles mal zusammenfasse, was wir über berühmte Propheten gelernt haben, dann ist das Geheimnis doch Folgendes. Möglichst dramatisch klingen und viel Raum für Interpretationen lassen. Und dann darauf hoffen, dass man mit einer Vorhersage mal einen echten Volltreffer landet.
So ist es. Und es gibt sogar eine Bezeichnung dafür, den Jean-Dixon-Effekt, benannt nach der gleichnamigen US-Amerikanerin. Im 20. Jahrhundert brachte sie Dutzende Weissagungen in den Umlauf, unter anderem, dass ein US-Präsident gewaltsam sterben würde. Und wir kennen ja jetzt schon den Verlauf der Geschichte. John F. Kennedy wurde 1963 wirklich erschossen und man hielt sie jetzt für eine grandiose Weissagerin. Und das, obwohl sie bei ganz vielen anderen Vorhersagen falsch lag.
Okay, jetzt sind Zukunftsvorhersagen aber mehr als nur Kaffeesatzleserei. Da steckt heutzutage ja auch wirklich viel ernsthafte Wissenschaft dahinter. Und KI wird ja sicher auch seine Rolle spielen.
Na klar spielt da auch KI eine Rolle. Vorhersagen auf Basis von Daten zu treffen, das ist in der Tat Standard. Ziehen wir mal ein paar Beispiele heran, zum Beispiel bei Wetter- und Finanzprognosen, aber auch bei Planspielen, Politik, für Militär oder große Unternehmen läuft das im Prinzip darauf hinaus, dass man auf Grundlage von Daten Vorhersagen trifft. Und heute nennt man diese Experten natürlich nicht Wahrsager, sondern Prognostiker. Und ihre Aufgabe ist es immer noch die gleiche oder eine ähnliche wie schon damals bei den Propheten, nämlich die in die Zukunft zu blicken. Und ja, auch dabei in Gefahr zu laufen, sage ich mal, falsch liegen zu können.
Jetzt gab es ja vor allen Dingen im vergangenen Jahrhundert jede Menge wissenschaftliche Initiativen, Wahrsagen, Vorhersagen, Prognosen auf wirklich wissenschaftlich solides Fundament zu stellen. Und eines davon, habe ich gelesen, ist die sogenannte Delphi-Methode, bei der es darum ging, die Zukunft basierend auf moderner Forschung systematisch vorherzusagen.
Ja, die Delphi-Methode. Da war diesmal keine Priesterin beteiligt, sondern ein Mathematiker, der Olaf Helmer, der in Deutschland geboren wurde und Mathematiker war. Genau, was Helmer machte, er befragte Experten aus allen möglichen Disziplinen und verglich die Antworten. Und er wurde dadurch so berühmt, dass er in den USA sogar zum Professor oder zum ersten Professor sogar der Futuristik wurde.
Professor für Futuristik, das finde ich einen schönen Titel. Aber es gab ja auch etliche Vorhersagen, da lag der Olaf Helmer, unser Professor für Futuristik, wirklich richtig.
Ja, er sagte voraus, dass in Zukunft die von Wasser bedeckten Teile der Erde immer wichtiger werden würden. Und er wagte damals in den 60er Jahren die gewagte These, dass ab den 2020er Jahren, also jetzt befinden wir uns ja darin, eine ständige Basis auf dem Mond existieren würde. Mhm. Und das zumindest scheint ja nicht allzu fern zu sein. Man denkt da ja nur an die Pläne von SpaceX-Gründer Elon Musk.
Ja, genau. Also eine Mondstation, das wird sicherlich in nicht allzu ferner Zukunft Realität werden. Aber gleichzeitig irrte Professor Helmer ja doch in etlichen Dingen. Also die Sowjetunion gibt es, anders als er vorausgesagt hat, schon lange nicht mehr. Und die deutsche Wiedervereinigung hat er auch nicht erahnt, obwohl er so viele Fachleute zu Rate gezogen hatte.
Ja, und jetzt, Achtung Andreas, jetzt rede ich auch mal im, ich sag mal, esoterischen Teebeutelspruch recht. Und zwar, am Ende liegt das Schicksal eben in unserer eigenen Hand. Religion aber, Glaube und Wissenschaft versprechen viel, doch die Gestaltung der Zukunft muss jeder Einzelne von uns selbst in die Hand nehmen.
Anne, was für ein schönes Schlusswort, was für ein herrlicher Kalender- oder Teebeutelspruch. Die Zukunft bleibt am Ende also ungewiss. Und genau das macht das Leben ja auch so spannend. Zum Schluss unserer heutigen Folge will ich zumindest eine kleine Vorhersage wagen. Es wird auf jeden Fall sehr bald schon eine neue Folge Schneller Schlau mit dir oder mir als Host geben.
Da könntest du möglicherweise richtig liegen, Andreas.
Liebe Anne, ich danke dir, dass du mich heute ein bisschen zum Propheten gemacht hast.
Na klar, gerne.
Mir bleibt an dieser Stelle wie immer mich zu verabschieden. Das war Schneller Schlau. Wer Lust auf noch mehr Wissenschaft hat, ist herzlich eingeladen, PM oder das Schneller Schlau Magazin als E-Paper oder am Kiosk zu kaufen. Mein Name ist Andreas Albes. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und bleibt neugierig.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.